uns abgesprochen, dass sie ein Stück von meiner Predigt anspricht in deiner Einleitung. Und sie hat aus Sicht einer Großmutter sozusagen gesprochen. Ne? Und das ist sehr verständlich und gut so. Man kann diese Geschichte aus sehr unterschiedlichen Perspektiven lesen, diese Weihnachtsgeschichte. Wir natürlich hier aus dem 21. Jahrhundert im Rückblick, im gemütlichen Sofa. Das ist alles schon abgelaufen, die Geschichte, und wir haben alle die Übersicht. Ja, Gott hatte einen Plan. Und als es wirklich geschehen ist, in dem Augenblick, als Josef und Maria da in Bethlehem waren und Josef diesen Traum hat, da war eben nicht alles schon Geschichte. Da war alles jetzt. Und da war alles nicht nur spannend, sondern existenziell. Was passiert mit uns? Eigentlich wollte ich diesen Text jetzt gar nicht lesen, aber Paul, der jetzt gerade krank ist, und Detlef und noch einige andere haben mich eingeladen, mit ihnen in der Adventszeit Bibel zu lesen. Und ausgerechnet heute ist der Text dran, den ich auch mal gedacht habe. Vielleicht lese ich euch den heute, und jetzt kann ich nicht mehr anders. Aus dem Matthäusevangelium Kapitel 1, da haben wir heute Morgen nochmal gelesen, als sie aber weggezogen waren, diese Weisen aus dem Morgenland, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also, da zieht es einem doch irgendwo die Schuhe aus. Der Mann träumt, und das war für ihn so real, dass er nicht anders konnte, als diese Warnung sehr, sehr ernst zu nehmen. Und mitten in der Nacht steht er auf. Es fällt uns ja morgens früh aufzustehen, schwer manchmal, ja. Aber nach diesem Traum konnte er nicht mehr schlafen. Er wusste, jetzt gilt's. Sonst verlieren wir und vor allem unser Sohn das Leben. Hat seine Frau geweckt. Alles, sie hatten ja nicht viel eingepackt, und ab geht's. Mitten in der Nacht. Auf der Flucht. Was für ein Jahr. Es steht im Fernsehprogramm, das war das Jahr 2019, kam glaube ich schon, oder es kommt noch ein paar Mal. Ich glaube, es steht auch in der Zeitung, das war 2019. Überall hört man und liest man, was 2019 für ein Jahr war. Aber was für mich persönlich berührend ist, dass manche aus unserem Bekanntenkreis sagen, das Jahr 2019 war ein richtig schweres Jahr. Da waren richtig schwere Dinge. Und es hat viel Kraft gekostet, das zu verdauen, unter die Füße zu kriegen. Auch wir haben Schweres erlebt. Anfang des Jahres ist Jörg Swoboda verstorben. Was war bei dir? Manchmal gibt es ja so eine ganz einfache, banale und ziemlich sarkastische Beschreibung übers Lebensgefühl. Kennt ihr das Lebensgefühl einer Hühnerleiter? Kurz und beschissen. Manchmal kann es aber auch ganz schön lang werden und beschissen. Und ich habe mich gefragt, wie oft begegnet uns das im Alltag, dass wir überrascht werden von Situationen, von Umständen, von Begegnungen, was es auch sein mag, und man hat das Gefühl, ich glaube, ich bin im falschen Film. Das kann doch nicht sein. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt heute, als es sich dann jetzt tatsächlich ereignet. Da habe ich Erwartungen an das Leben gehabt, auch an meinen Alltag heute und jetzt ist es völlig durchkreuzt. Es ist ganz anders. Und ich möchte diese Weihnachtsgeschichte jetzt mehr so aus der Sichtweise von Josef und Maria betrachten. Nicht aus unserer distanzierten Sicht im 21. Jahrhundert, sondern möchte mit euch hineingehen in diesen Tag, in diese Tage, wo alles so ganz anders kam, als sie ursprünglich gedacht hatten. Ich glaube wirklich, dass Maria und Josef auch Pläne für ihre Zukunft gemacht hatten. Denn sie waren einander ja schon verlobt. Eine Verlobungszeit ist auch so eine Art Vorbereitungszeit. Man ist noch nicht zusammen, man lebt noch nicht zusammen. Ich komme gleich darauf zurück, wie das tatsächlich war. Aber man hat schon Träume. Man hat Vorstellungen. Wie richtet man die Wohnung ein? Wie gestaltet man den Alltag miteinander? Man freut sich darauf. Man hat so seine Pläne. Es ist natürlich spannend, wenn man liest, dass rabbinische Zeugnisse für palästinensische Mädchen als normales Verlobungsalter circa 12 bis 12,5 Jahre angegeben haben. Wer ist wohl die jüngste Person heute in diesem Gottesdienstsaal? Die jüngste. Da drüben sitzt jemand, Mirella. Wie alt bist du? 11 Jahre? Also kannst du dir vorstellen, dein Papa und deine Mama machen mit einer anderen Familie aus. Nächstes Jahr ist Verlobung. Mit 12 oder 12,5 Jahre, das war normal. Es gab da selten Ausnahmen. Und Maria wird auch nicht viel älter gewesen sein. Nach der damaligen Sitte wurde der Verlobte nach einem guten Jahr, die Verlobte nach einem guten Jahr heimgeführt. Rechtlich schon der verheirateten Frau weitgehend gleichgestellt, lebte sie jedoch in der Verlobungszeit noch in ihrem Elternhaus, der väterlichen Gewalt unterstellt. Das war die Situation von Maria. Und dann kommt für sie und Josef alles total anders. Maria, du hast schon gesagt, wird unehelich schwanger. Ich weiß nicht, ist ja immer ein Gesprächsthema, ein Klatschthema, gell? Wenn man merkt, da ist ein Paar, die heiraten und man merkt, das Baby kommt doch ziemlich früh. Rechnet man nochmal nach? Stimmt, aha. Für Maria war diese Ankündigung vom Engel, dass sie schwanger werden soll, völlig absurd. Deshalb fragt sie nach, wie kann das geschehen? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Das war so außerhalb der denkbaren Norm, dass es gar nicht anders ging, als nachzufragen. Wie soll das gehen? Ich bin weder mit meinem Verlobten Josef schon im Bett gewesen, noch mit irgendeinem anderen. Wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? An dieser Stelle wird uns übrigens eine kleine Nebenbemerkung weitergegeben, die deutlich macht, wie Gott sich das mit der Ehe vorgestellt hat. Maria hatte Josef bereits das Eheversprechen gegeben, aber er hatte sie noch nicht zu sich nach Hause geholt. Es war für ihn und Maria selbstverständlich, dass sie noch keine körperliche Gemeinschaft mit Josef hatte, bevor Josef sie zu sich geholt hat. Für sie war es eine Selbstverständlichkeit, dass die guten Ordnungen Gottes gelten. Der sexuelle Verkehr hat seinen Platz in einer von Gott geschlossenen Ehe. Und ich werde als Christ doch die guten Ordnungen Gottes nicht in einer untergehenden Kultur unterordnen und mich davon abhängig machen, was man so macht heute. Ich werde mich an Gott orientieren. Und das tat Maria selbstverständlich. Wie soll das geschehen? Was der Engel Gabriel Maria ankündigt, ist nicht nur ein schöpferisches Wunder, so völlig bisher unvorstellbar, aber Gott, der Schöpfer, kann, sondern es war auch eine gewaltige Zumutung für Maria. Vor 3 Wochen habe ich ja auch über Maria gepredigt und die Zumutung, die es für sie bedeutet hat. Ich wiederhole mich jetzt. Aber sie hat sich ja Gott zur Verfügung gestellt. Jemand hat mal gesagt, dass sie die Mutter von Jesus wird, von Gott, da wird sie zur Umkleidekabine des Allmächtigen. Er wird Mensch und kommt auf diese Welt, haben wir gesungen. Aber ihre Bereitschaft, sich so zur Verfügung zu stellen, da muss ihr ja auch irgendwie klar geworden sein, was denken jetzt die anderen? Vielleicht allen voran der Josef. Vielleicht auch die Eltern. Was müssen die jetzt von mir denken? Denn diese Engelbegegnung habe ja nur ich gehabt und sonst niemand. Sie nimmt den Verlust ihrer Ehre in Kauf, den guten Ruf, den sie bis dahin wirklich hatte. Und es war ihr vielleicht nicht ganz egal, aber sie hat es in Kauf genommen. Was könnten die anderen darüber denken? Und wisst ihr, das Risiko war ja noch weit größer, als nur einen guten Ruf zu verlieren. Eine unverheiratete Frau, damals in der Gesellschaft dort in Judäa, die Sex außerhalb einer Ehe hatte, die musste mit Strafe rechnen. Erinnern wir uns an diesen Bericht, als Jesus überrascht wurde von den Pharisäern, die eine Ehebrecherin in flagranti erwischt hatten und zu ihm gebracht haben. Und alle außenrum haben schon einen Stein aufgehoben, denn auf Ehebruch stand Todesstrafe, Steinigung. Ich vermute, Maria, wenn das alles so ans Licht gekommen wäre, hätte mit irgendeiner Strafe rechnen müssen. Was hat sie bereitwillig aufgegeben, losgelassen mit dieser Entscheidung, ich bin des Herrn Magd, alles soll geschehen, wie du es gesagt hast. Puh, Maria, Hut ab. Kommen wir zum Josef. Was wird wohl in ihm vorgegangen sein, als er gemerkt hat, dass sich da ein Bauch wölbt? Als er das vielleicht gerüchteweise gehört hat. Vielleicht hat sie es ihm aber auch selbst gesagt. Du, Folgendes ist passiert und der Engel hat gesagt, und der Josef wird vielleicht auch gedacht haben, ein Engel. Im Matthäusevangelium lesen wir in Kapitel 1 ab Vers 18, wie es dem Josef ging. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt, noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten. Erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Können wir das irgendwie verstehen? Ja, er hat darauf vertraut, dass dieses unberührte Mädchen seine Frau wird. Und jetzt ist sie ganz offensichtlich schwanger. Ja, was muss er denn da denken? Da war ein anderer. Und sie hat sich darauf eingelassen. Aber er hat sie trotzdem wertgeschätzt. Er wollte sie nicht öffentlich bloßstellen vor den anderen und einfach so heimlich sich zurückziehen. Was nimmt Maria da nicht alles in Kauf? All ihre Träume scheinen auf dem Spiel zu stehen. Die Beziehung mit Josef, was wird er denken? Für sie der wichtigste Mensch. Und dann bleiben sie zusammen. Josef bekommt auch durch einen Engel im Traum gesagt, dass das Baby, das in Maria heranwächst, durch den Heiligen Geist geschaffen ist. Und er vertraut darauf und sie begeben sich dann auf eine Reise, die du auch angedeutet hast. Das kommt ja alles noch dazu. Was für ein Jahr war das wohl für die kleine, junge Familie. Da hat eine Regierung einfach beschlossen, Volkszählung. Das erleben wir ja auch in Deutschland, dass Gesetze geschaffen werden, ob wir sie nun gut finden oder nicht, aber die Impfpflicht, die ist durch. Also für alle zukünftigen Babys, die müssen sich jetzt impfen lassen an dieser Stelle. Es gibt ja sinnvolle Dinge, es gibt auch andere, die wir nicht so doll finden, aber wir leben ja in einer Demokratie, wo man demonstrieren kann, wenn es einem nicht gefällt. In der Zeit von Josef und Maria war das etwas anders, da blieb einem nicht viel übrig, als genau das zu tun, was diese Obrigkeit wollte. Da galt die Willkür des römischen Kaisers Augustus. Der hat mit seinen Armeen zwar dem Römischen Reich einen fantastisch langen Frieden beschert, aber sein Wille war Gesetz. Und jetzt wollte er zum ersten Mal eine Volkszählung. Just in der Zeit, als die Maria in ihrer Schwangerschaft so weit war, dass man es sich an der Hand abzählen konnte oder an beiden Händen, wann nun der Geburtstermin ist. Und da müssen sie in einem gewissen Zeitrahmen aufbrechen und eine Wanderung auf sich nehmen, die es in sich hat. Ich weiß, dass manche von euch gern wandern. Wir Männer gehen gern auf die Berge. Da kommen noch die Höhenmeter dazu. Aber wenn man dann am Abend geschafft ist, da ist man ganz froh, wenn man in sein Bett kommt. Noch ein Bierchen vorher und sich satt essen kann. Aber wisst ihr das, was die beiden da hinter sich bringen mussten? Von Nazareth, da wo Josef zu Hause war, nach Bethlehem, in die Geburtsstätte, wo er herkam. Da sollte er sich nämlich eintragen lassen in die Liste. Das war eine Distanz, könnt ihr mit Google nachgucken, Google Maps, 160 Kilometer circa. Und das waren keine getierten Straßen. 160 Kilometer zu Fuß. Naja, wir denken immer, auf dem Esel darf wenigstens die Maria reiten. Wenn man bei Google Maps 160 Kilometer nachguckt, Nazareth, Bethlehem, nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß, dann sind das, habe ich nachgeguckt, 34 Stunden. Aber das ist nicht mit einer schwangeren Frau gerechnet worden, die hochschwanger ist. 34 Stunden, das sind jedenfalls mindestens anderthalb Tage, wahrscheinlich ein paar Tage mit Pausen zwischendurch bis an dieses Ziel. Und das mussten sie einfach nur auf sich nehmen. Ist doch irgendwie Schikane, oder? Und dann der Bericht, den ich vorhin gelesen habe, setzt dem Ganzen die Krone auf. Ein machtbesessener König, Herodes der Große, will den Tod von Jesus. Er war an der Macht, im Einklang mit dem Römischen Reich. Aber um diese Macht zu erhalten, hat er sprichwörtlich alles getan und ging über Leichen. Das familiäre Leben des Herodes war geprägt von Unsicherheit und Intrigen. Ständig fürchtete er, jemand aus seiner Familie wollte ihn umbringen, um selbst an die Macht zu kommen. Und das hat dazu geführt, dass Herodes mehrfach gegen seine Ehefrauen, Klammer auf, er war insgesamt 9-mal verheiratet, Klammer zu, dass er gegen seine Ehefrauen und Kinder vorging und sie sogar hinrichten ließ. Und so machtbesessen und so auch ängstlich bedacht, diese Macht zu erhalten, hat er die Nachricht von den drei Weisen bekommen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und er wollte genau wissen, wo. Und die Schriftgelehrten haben gewusst, in Bethlehem soll das passieren. Und dann hat er die Weisen dorthin geschickt. Guckt mir nach dem Baby und dann sagt mir bitte wo. Ich will auch hinkommen, um es anzubeten. Haha. Josef und Maria nehmen diese Warnung des Engels in der Nacht sehr ernst. Fliehen, letztlich Hals über Kopf, mit nicht viel mehr als dem Gepäck, das sie dabei hatten in Bethlehem und den Geschenken der drei Weisen, wenn es drei waren. Und müssen so viel auf sich nehmen. Ich habe, als Miriam und ich über diese letzte Predigtkarte November, Dezember nachgedacht haben, nur spontan gedacht, die heilige Familie, sind das eigentlich Verlierer? Wenn man aus ihrer Perspektive mal hinschaut, die Maria lässt sich da auf eine Sache ein, wo sie ihren guten Ruf verliert, wo sie möglicherweise ihren Partner verliert, wo sie viel Mühsal auf sich nimmt, die dazukommt und schließlich sogar fliehen muss. Puh, was für ein Jahr. Und ich komme jetzt wieder zu uns zurück ins 21. Jahrhundert, 2019. Welche Sichtweise hast du vom Leben? Guck mit deinen eigenen Augen, mit deiner eigenen Brille auf dein Leben. hast du nicht auch schon zu dir gesagt, mal in diesem Jahr, ich glaube, ich bin im falschen Film? Das kann doch gar nicht sein. Ist das meine Wirklichkeit? Gott, wo bist du? Du hast dir die Tage anders vorgestellt. Du hast andere Erwartungen ans Leben gehabt. Bin ich jetzt wieder besser zu verstehen? Ist verrutscht. Denkst du, du bist manchmal auf der Verliererseite? Und jetzt möchte ich, nachdem wir das alles so negativ hervorgehoben haben, das alles so die Bedenken mitgetragen haben, die hätten sein können, noch einmal die Perspektive mit euch wechseln. Weil ich überzeugt bin, dass das nicht die einzige Wahrheit ist. Uns begegnen im Leben viele schwierige Situationen, mit denen wir nicht gerechnet haben, die uns manchmal sehr überraschend in den Alltag hereinplatzen. Aber das ist nicht alles. Ich möchte mit euch nochmal mit Maria gemeinsam diese ganze Situation betrachten von einer anderen Warte aus. Nachdem der Engel Gabriel ihr die Geburt des Sohnes Gottes angekündigt hat und dass sie das Werkzeug Gottes ist, das er erwählt hat, da verfällt Maria nämlich nicht, wie wir vielleicht fälschlicherweise denken könnten, in Frustration und Angst und Bedenken, was das alles auslösen könnte bei Menschen, sondern ihr kommen ganz andere Gedanken, die ihr Herz erfüllen und von denen ich mich anstecken lassen möchte und von denen du dich heute Morgen anstecken lassen darfst, wenn wir uns dazu entscheiden. Was Maria getan hat, nachdem ihr zum Bewusstsein gekommen ist, was hat Gott mit mir vor? Da lesen wir im Lukas-Evangelium Kapitel 1 ab Vers 46 folgendes. Da begann Maria zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Obwohl ich gering und unbedeutend bin, von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt die Herrscher von ihrem Thron. Unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Wow. Wow. Die Maria ist nicht ein Häufchen Elend gewesen. Was geschieht mit mir bloß? Und was wird die Zukunft vielleicht bringen? Oh, wie schwer. Die fängt an, Gott zu loben. Und davon möchte ich lernen. Denn das hört sich ganz bestimmt nicht nach einer Verlierermentalität an, oder? Sie nimmt eine ganz andere Position ein. Denn Maria ist verankert innerlich in den alten Vätererfahrungen und Verheißungen ihres Volkes Israel. In diesem Lobpreisgebet, da heißt es in Vers 50, Gottes Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht. Das war Erfahrung, das war Tatsache der Geschichte. Deshalb hat das Volk noch existiert. Sie wusste, Gott ist ein treuer Gott. Und was er an Herz investiert in sein Volk, das hört nicht auf, von Geschlecht zu Geschlecht. Vers 54, er hat sich Israels angenommen. Sie ruft sich das in Erinnerung, das ist die Geschichte meines Volkes, zu dem ich gehöre, meines Gottes, seine Geschichte mit uns. Er nimmt sich unserer an. Er hat zu den Vätern geredet. Sie ist darin verwurzelt in ihrem Herzen. Sie weiß, Gott ist ein Gott, der sich uns zugewendet hat, der uns treu geblieben ist. Sie kennt sich aus in der Geschichte ihrer Väter, in der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und ich bin fest überzeugt, dass dieses Verankertsein in dem, was Gott in der Vergangenheit getan hat und angekündigt hat, dass es für ihr jetziges geistliches Leben nicht unwesentlich war. Das hat sie ruhig gemacht, in dem Wissen, derselbe Gott ist jetzt am Zug. Und das Zweite, was sie kennzeichnet, ist, sie bewegt das, was sie erreicht von Gottes Wort durch den Engel Gabriel, in ihrem Herzen. Wir lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 19, nachdem der Engel Gabriel ging, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Sie ging damit um, mit dem Wort Gottes. Später heißt es in diesem Lobpreis, nach diesem Lobpreis, sie bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Wie wichtig ist es doch, dass wir betend über dem Wort Gottes nachdenken, denn das setzt in unserem Leben Glauben frei. Deshalb kann ich so ein gemeinsames Bibellesen auch mit einer Bibel-App nur empfehlen. Das setzt was frei, wenn wir dranbleiben am Wort Gottes. Wenn wir lernen, über den Verheißungen Gottes für unser Leben zu beten, wenn wir sie auswendig lernen und in unseren Lebenssituationen, auch wenn sie noch so schwer sein mögen, dann proklamieren, Gott, du hast gesagt, dass du treu bist, dass du Kraft gibst, dass du Zukunft gibst, dass du durchträgst. Gott, ich erinnere dich daran, du hast es gesagt. Dann geht von diesem Wort Kraft aus, die verändert in unserem Leben den Alltag. Da nehmen wir die innere Position ein, die auch Maria eingenommen hat über all diesen göttlichen Überraschungen. Es ist schon erstaunlich, wie Gott auch in besonderen Situationen besonders geredet hat. Er hat ja immer seine Engelwelt eingesetzt. Es ist fantastisch, wenn man die Weihnachtsgeschichte an der Stelle betrachtet. Bei Maria kamen Engel, um ihr diese Geburt, diese außergewöhnliche Geburt anzukündigen. Bei Josef kamen Engel im Traum, um ihm zu sagen, scheu dich nicht, Maria zu dir zu nehmen. Und dann nochmal, steh auf, nimm das Kind und Maria und flieh nach Ägypten. Gott schenkt uns auch immer wieder Worte. Ob es mal außergewöhnlich ist mit einem Engel, hätten wir alle, glaube ich, gern. Aber wir haben das Wort Gottes, können es lesen und immer wieder geht es mir so, dass ein Wort aufleuchtet, mich begleitet über Tage, über Wochen hinweg und mich stärkt und mich mutig macht und mich vorwärts bringt. Und dann merken wir, wie Maria einfach eine Anbeterin ist. Sie entfaltet in ihrem Lobpreis das Wesen Gottes, der mächtige Gott, der heilig ist, der barmherzig ist. Es ist ja schon wirklich so, was Menschen anbeten, das bekommt Macht über sie. Und jeder Mensch betet irgendwas an. Und wenn es das heilige Blechle ist, das bekommt dann auch Macht über sie. Das wird am Samstag spätestens gepflegt. Und wehe, da fährt jemand rein. Wehe, da macht jemand einen Kratzer. Was du anbetest, bekommt Macht über dich. Und das muss nicht ein heiliges Blechel sein. Das kann was ganz anderes sein. Das kann dein Haus sein. Das kann dein Lebenspartner sein. Das kann irgendetwas sein auf dieser Welt, was nicht Gott selbst ist. Aber Maria betet Gott an. Und er bekam Macht über sie. Und ganz egal, wie du das Jahr 2019 bisher erlebt hast, ob du sagst, das war wirklich ein schweres Jahr. Und das sind ja die Wirklichkeiten, mit denen wir es zu tun haben. Dann kannst du doch mit Maria lernen, eine neue Haltung, eine neue Ausrichtung zu bekommen und zu sagen, ich will mich erinnern an diesen Gott, der Herr ist über die Geschichte dieser Welt, der schon so oft auch in meinem Leben in der Vergangenheit gewirkt hat. Ich will mich erinnern, dass er heute derselbe Gott ist. Ich will mich an sein Wort halten. Ob es nun einfach mir zuspricht, wenn ich es lese, wenn ich in der Predigt bin oder wenn ich mit einem Menschen im Gespräch bin oder ob ich träume, was auch immer, wie auch immer mich dieses Wort erreicht, ich halte mich daran fest. Und ich sage Gott auch, du hast doch zu mir gesprochen. Und ich halte daran fest, bis es Wirklichkeit wird. Und ich will nie aufhören, das zu tun, wozu ich geschaffen bin. Wir sind nämlich dazu geschaffen, Gott anzubeten. Ihn zu ehren mit unserem ganzen Leben. Möchtest du das auch? Ich glaube schon. Ich glaube, niemand von uns möchte in einer Perspektive bleiben, die ich am Anfang beschrieben habe. Wie ist das Leben einer Hühnerleiter? Das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was unser Vater im Himmel uns verheißen hat. Das ist nicht das, was Jesus uns vorgelebt hat. Was Gemeinde, obwohl sie durch viele Nöte ging, bis heute in China und wo auch immer in der Welt erlebt. So, ich möchte diese Perspektive einnehmen wie Maria, die so fest geworden ist im Vertrauen in Gott. Und vielleicht ist heute auch ein Punkt, wo du sagst, ich fühle mich aber so schwach in mir selbst. Manchmal tut es so gut, wenn ein anderer Mensch auch da zur Seite steht und für einen betet. Ich nehme das vorweg, dass wenn wir dieses Lied, das wir am Ende des Lobpreises gesungen haben, jetzt nochmal singen, dass du das heute in Anspruch nehmen kannst, egal was es auch betrifft in deinem Leben, dass dort hineingebetet wird, dass wir das miteinander tun, diese Erinnerung der Maria an Gottes Herrlichkeit und Kraft. Ich lade euch ein, das nochmal miteinander zu besingen, Gott zu erinnern. Du sagst, wo die Sonne aufgeht. Du bestimmst den Lauf der Zeit. Du zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. So erinnern wir gemeinsam unseren Herrn, wie groß er ist und wie er in unserem Leben wirkt.